Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Courage, Mut zur Menschlichkeit.
Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin an der WU Wien und in der heutigen Folge spreche ich mit Johannes Siegmund. Er ist politischer Theoretiker und forscht zu Migration, Flucht und politischer Ökologie. Er unterrichtet an der Universität Wien und ist außerdem Trainer bei ZARA, Zivilcourage und Antirassismusarbeit. Zuletzt erschienen ist sein neues Buch 1000 Aachen – Flucht als politische Handlung. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, lieber Johannes. Schön, dass du heute mein Gast bist.
Danke dir für die Einladung.
Ja, lieber Johannes, ich würde gerne gleich mit dem Untertitel deines Buches beginnen, der vielleicht gerade für Menschen, die sich nicht aus wissenschaftlicher oder aus aktivistischer Seite kommen, mit Flucht befassen, ein wenig stutzig machen könnte. Warum, beziehungsweise in welcher Form ist denn Flucht eine politische Handlung? Warum ist Flucht per se politisch?
Also vielleicht erst fange ich an mit den Alternativen. Wenn es nicht politisch ist, was ist es dann? Und ich glaube, die großen zwei Narrative, die wir gerade haben, ist das eine, was Fluchtbewegungen als Bewegung von Vertriebenen, von Opfern sieht, was so einen humanitären Diskurs dann hervorruft, der so Menschenrechte, aber auch Mitleid oder davon geprägt ist. Und der die andere Möglichkeit, Fluchtbewegung zu beschreiben, ist als Bedrohung. Und das ist wohl der stärkste Diskurs, zumindest medial, in den letzten Jahren gewesen. Und zwischen diesen beiden Interpretationen der Flucht pendelt die mediale und politische Landschaft hin und her. Also man kann fordern Menschenrechte oder man macht Panik und Angst vor Überfremdung. Und jetzt zu sagen, Fluchtbewegung können wir auch als politische Bewegung verstehen, ist ein Versuch, da rauszukommen. Also ist ein Versuch, eine andere Perspektive zu finden auf Fluchtbewegung. Und zu sagen, wie können wir die denn so verstehen, dass die weder uns bedrohen, noch dass das irgendwie nacktes, bloßes Leben ist jetzt, was da kommt, was gerettet werden muss mit Zelten und Winterjacken und Schlafsäcken. Und wenn wir die Perspektive einnehmen oder uns darauf einlassen, dann öffnet sich eine Fülle an Perspektiven und eine Fülle an Bewegungen innerhalb der Fluchtbewegung. Also der ganze politische Arm der Fluchtbewegung ist vielleicht erstmal ganz stark geprägt durch die großen Proteste der Sans-Papiers, der Refugees, der Non-Citizens. Also all diese Bewegungen innerhalb der Fluchtbewegung, die für Rechte eingestanden sind und die den Fluchtdiskurs ja in den letzten 30 Jahren in Europa entschieden geprägt haben. Und davon ausgehend lässt sich dann natürlich weiter fragen, inwiefern ist denn dieser Akt, Grenzen zu überschreiten? Inwiefern ist er denn per se politisch? Also an sich politisch, ohne dass man das vielleicht will, ne? Also wenn die Leute, die fliehen, die wollen ja nicht unbedingt politisch sein, die haben andere Sorgen, ne? Aber automatisch werden sie da reingedrängt. Man kommt gar nicht drum rum, das als politisches Problem zu beschreiben. So scheint ja die Situation gerade.
Also mir kommt vor, dass ja diese Idee, Flucht ist politisch, so von zwei Seiten aus betrachtet werden kann. Das eine ist ja, dass Flucht stark politisiert wird. Also in unserem alltäglichen Diskurs, vor allem im politmedialen Diskurs, sieht man ja, dass Flucht nicht einfach als mal ein Faktum wahrgenommen wird, das passiert, aus unterschiedlichen Gründen, die auch alle sehr stark politisch sind, ja, und mit dem umzugehen ist, sondern ganz stark instrumentalisiert wird für politische Zwecke, übrigens nicht nur für Kräfte rechts der Mitte, sondern natürlich auch sogenannte Mitteparteien oder Parteien, die sich als links einstufen, unterschiedliche Formen der Instrumentalisierung. Das ist aus meiner Sicht so ein bisschen die eine Ebene, wo man sagt, da ist natürlich ganz kleine politische Aufladung gegeben. Aber das andere ist ja vielleicht schon auch, weil du sagst, das Grenzüberschreiten als solches ist, gerade wenn es unter Anführungszeichen irregulär erzwungenermaßen erfolgt, auch irgendwie eine politische Handlung, weil ja gerade durch die Flucht als solches ein flüchtender Mensch auch ganz bewusst den eigenen Nationalstaat nicht nur zurücklässt, sondern zurückweist, ja, weil ja häufig, und das ist ja die klassische Definition von Flucht, aus diesem Nationalstaat heraus von einem meist autokratischen Regime eine Form der Verfolgung passiert, vor dem der Einzelne flieht und dadurch der Einzelne aber auch nicht mehr unter dem Schutz dieses Staates steht. Und durch diesen, würde ich sagen, sehr aktiven, sehr selbstwirksamen Akt der Flucht ja auch bewusst so ein bisschen diesen Nationalstaat zurückweist, hinter sich lässt und gleichzeitig aber noch nicht im Schutz eines anderen Staates steht, weil er dort ja erst um Aufnahme ansuchen muss, um Asyl ansuchen muss und erst über längere Zeit hinweg dann irgendwann vielleicht auch wirklich de facto eine neue Staatsbürgerschaft erhält und dadurch auch anhand seines Reisepasses verbrieft hat, ich gehöre jetzt zu diesem Nationalstaat dazu. Würdest du sagen, das ist auch so eine Ebene, die stark reinkommt, wenn wir über Flucht als politische Handlung sprechen?
Klar, also wenn wir die Perspektive mal gewechselt haben, wenn wir wegkommen von diesen ganzen rassistischen Flüchtlingspolitiken, die durch die Medien und die Politik spuken, also was alles, wie du sagst, ne, Instrumentalisierungen sind, wenn wir davon wegkommen, dann stellt sich natürlich die Frage nach der Politik in zweierlei Hinsicht. Also einmal ist die Flucht eine Abstimmung mit den Füßen, ne? Also eine Form von Widerstand mit einer Handlung, nämlich rauszugehen aus einem Staat, der zerfällt, wo Verfolgung ist, aber auch Not, Situationen von Not zu verlassen, die nicht selbstverschuldet sind, wo Perspektivlosigkeit herrscht oder so. Und dann zu sagen, ich gehe weg, ich probiere es woanders. Also das allein ist natürlich ein widerständiger Akt, wie du es beschrieben hast. Das ist ein Infragestellen des Staates, aus dem man flieht, weil dieser Staat, man dem nicht zutraut, grundlegende Infrastrukturen aufrechtzuerhalten, eine Möglichkeit, Perspektiven für die Zukunft aufzuzeigen. Also das ist die eine Ebene, eine Kritik an den Herkunftsstaaten. Auf jeden Fall. Das kennen wir ja auch, wenn wir in die Geschichte zurückschauen, zum Beispiel deutsch-deutsche Geschichte, die Flucht aus der DDR. Ne? Also nicht umsonst haben die ja dann die Mauer gebaut. Die haben sich existenziell bedroht gefühlt, dieser Staat, durch die Flüchtenden. Also weil die Leute weggegangen sind und das wurde als widerständige, kritische, ja existenzbedrohende Handlung wahrgenommen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist der, dass natürlich in der globalen, nationalstaatlich geschlossenen Welt gibt es ja keinen außerhalb der Nationalstaaten mehr. Jetzt, früher konnte man ja vor 200 Jahren konnte man noch in die Kolonien fliehen oder irgendwo hin, wo die Staaten noch nicht so stark waren sozusagen, an die Frontiers des Imperialismus oder so. Und jetzt ist es nicht mehr möglich. Das heißt, automatisch müssen die Menschen in den anderen Staat fliehen. Und erstaunlicherweise ist auch ja für die Ankunftsgesellschaften das ein riesengroßes Problem. Und das ist vielleicht der Ausgangspunkt meiner ganzen Arbeit gewesen und meiner Beschäftigung. Ich habe nie verstehen können, warum. Oder ich wollte immer verstehen, warum. Weil, dass da ein paar tausend Leute kommen und dass die aufgenommen und versorgt werden müssen, wäre eigentlich ein Managementproblem. Ja, also das ist keine große politische Angelegenheit. Die Leute brauchen was zu essen, dann brauchen sie eine Unterkunft und dann müssen sie irgendwo in die Arbeitsmärkte integriert werden, in die Schulen, in Bildungssysteme und so weiter. Das wäre doch alles machbar, ohne Probleme, ohne dass man darüber so eine gewaltige Migrationspanik entfesseln müsste. Also warum? Warum diese Migrationspanik? Warum ist es auch für die Ankunftsstaaten so existenziell, diese Frage von Flucht? Und ich glaube, das hat jetzt verschiedene Gründe. Also ein offensichtlicher Grund ist der, dass Fluchtbewegungen vielleicht sehr schonungslos aufdecken, wie zerbrechlich grundlegende Infrastrukturen sind, als zum Beispiel Bildungssystem. Wir sehen jetzt in Österreich hier und in Deutschland auch, in vielen europäischen Ländern, große Probleme des Bildungssystems. Das Bildungssystem ist so auf Kante genäht, dass wenn da ein paar Leute extra kommen und die müssen die Sprache noch lernen und sollen da durch die Schulen und Kindergärten laufen, da fällt es auseinander. Also gleich ist der Wohnungsmarkt. Ja, da kommen ein paar tausend Leute extra und dann ist so ein reiches Land wie Österreich oder Deutschland ist überfordert davon, diese Leute angemessen irgendwo unterzubringen. Ich meine, das ist ein Armutszeugnis. Ne? Und es zeigt aber ganz deutlich auf, wie eng genäht diese sozialen Sicherungssysteme sind. und wie hart auch der Wettbewerb und der Kampf darum ist.
Und die Flüchtlinge hat dadurch auch Signalwirkung haben, muss man sagen, in modernen liberalen Demokratien, weil sie so ein bisschen diese Funktion erfüllen, den Finger in die Wunde zu legen, wie du sagst, die Sollbruchstellen im System aufzudecken.
Ja, ich glaube auch, dass es so auch so wie eine Art reflexive Figur ist. Also, dass über diese Figur des Flüchtlings auch politisch kommuniziert wird. Ne? Und was wird da politisch kommuniziert? Vielleicht können wir da gleich noch drauf eingehen, vielleicht noch kurz zu sagen, oder kurz diesen Gedanken noch abzuschließen mit der Kritik an den Ankunftsstaaten. Das heißt, ohne dass die Flüchtenden irgendwie jetzt Reden schwingen müssten oder Demonstrationen organisieren, ohne dass das notwendig wäre, werden sie als politisch wahrgenommen, weil sie weil sie aufzeigen, wie schwach diese Nationalstaaten und ihre Infrastrukturen sind. Das Offensichtlichste ist ja immer, was wird gefordert? Grenzen schließen und abschieben. Und beides sind ja völlig irrationale Forderungen. Beides sind so Phantasmen der Souveränität von Nationalstaaten. Also es ist nicht möglich, die Grenzen zu schließen, erstens. Und zweitens, Abschiebungen sind grausam, extrem teuer und völlig impraktikabel. Also das ist einfach kein sinnvolles, ist ein nur reiner Populismus. Sobald jemand Abschiebungen sagt, kann man eigentlich schon sagen, okay, Populismus, check. Also warum diese Panik, warum diese Überreaktion? Ja, weil sie auch genau das aufzeigen. Flüchtende zeigen auf, wie schwach diese Nationalstaaten sind, in denen wir leben. Und ich glaube, Vannie Brown hat es mal gesagt, ne? Also das Hochziehen von Mauern deutet eigentlich auf eine Schwäche der Nationalstaaten hin. Und ähnlich, glaube ich, diese Forderung danach Abschiebung oder danach Grenzen zu schließen.
Darf ich da noch kurz einhaken? Weil ich glaube, es ist tatsächlich beides. Es ist eigentlich die Schwäche, die dem Nationalstaat bewusst wird. Aber gerade an der Grenze kann ein Nationalstaat, der in einer globalisierten Welt immer mehr an Bedeutung verliert, weil ja Handel und Geld und Produkte grenzüberschreitend agieren und auch die Krisen transnationale Krisen sind, die man gar nicht mehr allein bewältigen kann oder will. Gerade an der Grenze, so als letzter Bereich vielleicht, kann sich dieser Nationalstaat einmal noch aufbäumen und zumindest so tun, als hätte er eine Sinnhaftigkeit, als wäre er souverän. Da kann er einmal noch eine neue Härte ordentlich durchgreifen und zeigen, da sind wir, hallo, ja, da ist der Nationalstaat und da wird auch nationalstaatliches Recht zur Anwendung gebracht. Also ich glaube, es ist so beides, aus der eigentlichen Schwäche heraus eine versuchte Stärke zu machen, die aber, wie du sehr richtig sagst, natürlich nicht den Erfolg zeitigt, den man sich davon verspricht oder den man zumindest in hehren Reden da vor sich herträgt. Also dann kommt niemand mehr oder es gibt kein Durchdringen mehr oder ich weiß nicht, Kampf gegen die illegale Migration und wie diese ganzen Stehsätze heißen.
Also im Englischen unterscheidet man ja Macht und Gewalt, ne? Stärke vielleicht nochmal als hier. Und ich würde sagen, was der Staat an den Grenzen macht, ist, er wird gewalttätig. Und ich meine, das ist eine Reaktion, die wir alle kennen, auch aus dem Privatleben. Wenn wir unter Druck geraten, vor allem Männer, ne? Das ist auch so ein patriarchales Problem, wenn wir unter Druck geraten und denken, dass wir handlungsunfähig werden in der Situation, aber die ist unangenehm und wir wollen irgendwas tun, dann tendieren wir dazu, gewaltvoll oder die Situation mit Gewalt zu lösen. Also ganz klassisch mit kleinen Kindern, ja. Die Kinder tanzen einmal auf der Nase rum und ich habe das Gefühl, jetzt habe ich es nicht mehr im Griff. Und weil mir keine gute Möglichkeit einfällt, das jetzt zu gestalten, also Macht auszuüben, werde ich gewalttätig. Und dann packe ich das Kind und setze es irgendwo hin und sage, du, und schreie es an. So. Und ich glaube, ähnlich reagiert der Nationalstaat. Er reagiert mit Gewalt an den Grenzen, weil er überfordert ist und weil er nicht in der Lage ist, die zugrunde liegenden Probleme ernsthaft anzugehen. Und genau das sehen wir. Europa an den europäischen Grenzen wird mittlerweile scharf geschossen auf die Flüchtenden. Wir sehen eine Reaktion der Gewalt, die aber auf eine Schwäche zurückgeht. Die zurückgeht auf eine gewisse Fragilität, also auf eine Zerbrechlichkeit und auf eine fehlende Macht. Und ich meine, das ist ja vielleicht der entscheidende Punkt, um zu verstehen, um nochmal so diese rassistischen Flüchtlingspolitiken zu verstehen und warum dieses Thema immer wieder hochgespielt wird. Wie du sagst, oder wir sind in so einer Situation, wo uns die Krisen über den Kopf wachsen, politisch, und wo uns die Grenzen der politischen Handlungsfähigkeit glasklar aufgezeigt werden. Und Also ne, das Beispiel, das klassische Beispiel ist die Klimakrise, oder? Es ist so offensichtlich, dass wir politisch mit dem, was wir haben, momentan nicht in der Lage sind, angemessen zu reagieren. Und ich glaube, genau da, da setzt dann diese gewaltvolle Überreaktion ein. Und genau da auf diese Zerbrechlichkeit reagieren dann viele oder Teile der Gesellschaft mit offener Gewalt. Also das wären vielleicht ja diese rassistischen Flüchtlingspolitiken oder diese Überreaktion der Staaten. Und jetzt, was du angesprochen hattest, ne, der Flüchtling so als reflexive Figur, als eine Art, was bedeutet das eigentlich in der politischen Kommunikation? Ne? Was zeigt uns das eigentlich auf, wenn ständig über Flüchtlinge gesprochen wird und die kriminalisiert werden und wenn ständig da gewaltvolle Diskurse normalisiert werden und auch Gewalt normalisiert wird?
Wie ein Prisma, denke ich mir oft.
Ja. Und aber wie würde es, also so ein Prisma, in dem sich was zeigt oder was spiegelt?
In dem sich ganz viele aktuelle Diskurse, und du hast ja schon angesprochen, das sind ja gar keine Themen der Migrationspolitik, die der Flüchtling offenlegt, das sind ja Themen der Bildungspolitik, der Gesundheitspolitik, der Wohnungspolitik, ja, in dem sich ganz vieles kanalisiert, kristallisiert in dieser Figur des Flüchtlings. Daran wird es aufgemacht, ja. Daran zeigen sich viele Sollbruchstellen oder vielleicht auch einfach nur Baustellen in einem Nationalstaat, in einem gesellschaftlichen Gefüge. Und es zeigt sich aber auch, wie es denn um die Rechtsanwendung, Rechtsdurchsetzung der grundlegenden, würde ich sagen, Menschenrechte bestellt ist, weil die Erosion dieser Rechte beginnt ja sehr, sehr häufig an besonders marginalisierten Personen. Ja, und ich glaube, das sind par excellence Flüchtlinge, auch wenn sie dann natürlich, und ich finde das schön, dass du sagst, als reflexive Figur, es ist ja auch mitunter sehr beliebig, wer denn jetzt wirklich hineinfällt in diese Figur des Flüchtlings und wer nicht, ja, weil im Grunde wissen wir, nach allen vorhandenen Definitionen und Parametern würden natürlich auch Geflüchtete aus der Ukraine in diese Kategorie fallen, an die wir aber weder denken, wenn wir sagen Flüchtling und all diese Diskurse daran aufmachen, noch werden die in der Form politisch so behandelt, ja, oder auch als Sündenböcke skizziert. Also man sieht schon sehr, wie das natürlich auch eine gewisse Beliebigkeit hat und wo es dann nicht konkret um die Bedingungen der Flucht geht, sondern eher, was subsumiere ich drunter. Und derzeit, glaube ich, ist ganz stark muslimisch, ja, aus bestimmten Herkunftsregionen. Kulturfremdheit als rassistisch aufgeladener Begriff, würde ich sagen, der ganz wesentlich geworden ist. Und diese Frage von Fremdheit, die auch ganz wesentlich ist, verbunden mit einem Bild von Männlichkeit, das bewusst als bedrohlich gezeichnet wird.
Ja, ich würde auch, also na, man müsste vielleicht noch ergänzen, schwarz, die schwarze Muslime, also ja. Der Super-GAU wäre ein schwarzer muslimischer junger Mann, sozusagen. Das wäre dann so, das wird als Inbegriff der Bedrohung.
Wobei übrigens die allermeisten Leute, glaube ich, mit denen du sprichst, die nicht so in den Diskursen drinnen sind, der Meinung sind, das ist der Großteil der Geflüchteten in Österreich. Die sind schwarze muslimische Männer, nicht? Also so verfangen hat eigentlich diese Erzählung schon.
Ja, es ist faktenbefreit, ne?
Ja, absolut.
Es hat eigentlich, die politische Geschichte hat wenig mit den Fakten zu tun. Da herrscht eine riesige Lücke. Und man kann es auch nicht wegerklären. Also es lässt sich gar nicht rationalisieren. Und ich meine, ich glaube, er lässt sich halt nicht rationalisieren, der ganze Diskurs, weil er so vollgestopft ist, ne? Wie du sagst, ja, wie ein Prisma. Ich würde es so beschreiben, ich würde sagen, es gibt auch eine Kommunikation, die darüber stattfindet mit der eigenen Bevölkerung. Und das ist eine autoritäre bis faschistoide Kommunikation, weil anhand dieser Figur des Flüchtlings wird verhandelt, wer dazugehört und wer nicht. Und wer überhaupt als Mensch zählt und wer nicht, ne, wie du sagst, mit den Menschenrechten, die stehen dort auf dem Spiel. Und ich glaube, es wird da halt der eigenen Bevölkerung konstant erzählt oder vorgehalten. Schaut mal, es gibt welche, die gehören nicht dazu, die sind nicht Teil davon. Und indirekt erzeugt das natürlich ja auch eine Form von Gewalt und Spannung, weil das kann sich ja ändern, wer dazugehört und wer nicht, ne? Und wenn das einmal normalisiert ist, zu sagen, wir haben große Probleme und mit denen kommen wir nicht klar, da schließen wir Leute aus oder sagen, die gehören nicht dazu und versuchen darüber diese Probleme zu bewältigen, dann ist es ja eine beständige Bedrohung. Also Giorgio Agamben hat es ja in den 90ern so apokalyptisch aufgeblasen, ne, und hat dann gesagt, der Flüchtling ist der Homo sacris, das nackte Leben. Und als solches ja das Gegenbild zum Bürger oder zur Bürgerin. Aber warum ist diese Figur so wichtig? Er sagt, ja, weil sie uns die ganze Zeit vor Augen führt, was mit uns passieren kann. Weil sie uns auf eine Art die ganze Zeit zeigt, dass der Faschismus zwar nicht mehr offen da ist, aber latent schlummert in den Gesellschaften und jederzeit reaktiviert werden könnte. Und ich meine, das sehen wir ja gerade, wie erschreckend einfach das ist. Und die Flüchtlingspolitiken, die rassistischen Flüchtlingspolitiken, sind auf jeden Fall der Startschuss gewesen für diese faschistoide Welle an Politiken, die um die Welt läuft momentan. Also damit hat es angefangen, ne? Jetzt wird mehr über Geschlechterfragen, vor allem Transsexualität, debattiert. Aber angefangen hat es mit den Flüchtlingspolitiken. Und ich glaube, da zeigt die halt, der Umgang zeigt schonungslos auf oder zeigt, ist eine Warnung. Ist einfach eine Warnung an alle. Ist zu sagen, guck mal, das kann mit euch passieren, wenn ihr ausschert, wenn ihr nicht dazugehört, wenn ihr hier irgendwie das nicht zum Volk gehört, wenn ihr diese identitäre nationalstaatliche Ordnung verlasst oder wenn ihr da nicht mehr drunter fallt, dann passiert das mit euch. Dann vertreiben wir euch und dann findet ihr nirgendwo mehr irgendwie einen Unterschlupf und dann verliert ihr alles. Und warum funktioniert das? Ich glaube, da, wenn man, das ist ja das Erstaunliche, ist ja, wenn wir jetzt reingehen in die Geschichte dann wieder, die europäischen Geschichten, dann ist es ja erstaunlich, wie viele Leute ja selber in ihrer Geschichte Fluchterfahrungen haben. Also seien es sie selber, seien es die Großeltern oder so, oder die Eltern, die selber vielleicht irgendwoher geflohen sind. Also ich glaube, diese Figur, die ist so unheimlich, weil sie uns so nah ist, ne? Unheimlich in diesem Sinn, ganz nah und trotzdem irgendwie fremd. Und darum eben immer diese Versuche, das wegzuschieben, zu sagen, na, das sind die anderen, ne? Das dann mit dem Rassismus zu begegnen, um da so eine Distanz herzustellen. Ja, und du hattest noch angesprochen, ne, diese Frage von so Hierarchien, auch innerhalb von diesen Themenfeldern Flucht, Migration, die da so aufgemacht werden.
Also ich habe mich jetzt doch an das erinnert gefühlt, was du gesagt hast, mit einerseits wird uns vor Augen geführt, wir sind ja auch immer irgendwo einem Staat ausgeliefert, unterworfen, der auch mitunter, Staat als Gewaltmonopol natürlich, mit Gewalt, jetzt gar nicht unbedingt mit tätlicher Gewalt, aber unterschiedlichen Ausprägungen der Gewalt, der Macht gegen uns vorgehen kann. Aber das andere, was du ja auch im Buch skizzierst, ist, der Flüchtling führt uns auch immer vor Augen, wie wichtig unsere ökonomische Verwertbarkeit ist, wie stark der Staat uns auch ökonomisiert bis zu einem gewissen Grad. Deshalb problematisierst du ja auch diese Unterscheidung zwischen Arbeitsmigranten oder Wirtschaftsflüchtlingen, würde man eher sagen, und politischen Flüchtlingen, weil du nennst die Wirtschaftsflüchtlinge Kapitalismusflüchtende, die ja aufgrund des globalen Kapitalismus zerstörten Landes, in dem sie sich da befinden und von dem sie überhaupt kein Einkommen mehr generieren können und wo sie auch ganz stark, gerade in Ländern des globalen Südens, diesen Folgen unterworfen sind, davor fliehen, was aber natürlich nicht die Abbildung bis jetzt gefunden hat im humanitären Völkerrecht, nicht? Wo wir ganz klar unterscheiden, der politische Flüchtling, der ist ein Flüchtling nach der Genfer Flüchtlingskonvention etc., ja, der kann Schutzgründe vorweisen, der kann eine persönliche Verfolgung aufgrund politischer, sozialer, religiöser Zugehörigkeit zeigen, beweishaft machen, aber jemand, der vor den mitunter genauso Leib und Leben bedrohenden Folgen des Kapitalismus flieht und Kapitalismus eng verbunden natürlich mit Klimakrise, ist eh klar, der kann das nicht. Ja. Das bringt jetzt ja einerseits eine Hierarchie, wie du sagst, hinein in den politischen Diskurs, weil wir unterscheiden legitimer Flüchtling, nicht legitimer Flüchtling, ja, also welche Migrationsgründe sind anerkennenswert und welche sind es nicht und wo sind wir dann schnell bei der Frage von muss abgeschoben werden, weil. Aber es macht es natürlich auch ein wenig schwierig, weil wir ja einerseits sagen, natürlich ist uns wichtig, gerade im Flüchtlingsbereich Asylrecht und Menschenrechte hochzuhalten und das ist leider, das sind jetzt mal die Gegebenheiten, mit denen wir zu tun haben, rechtlicher Natur, wo alle Experten, die ich kenne, auch davor warnen, zu sagen, zum jetzigen Zeitpunkt die Genfer Flüchtlingskonvention neu zu verhandeln, neue Fluchtgründe hineinzuverhandeln. Das scheint uns alle, die politischen Gegebenheiten kennend, utopisch. Und da ist die Gefahr groß, dass wir diesen Konsens, den wir in den 50er Jahren erzielt haben, nicht mehr erzielen werden können. Wie geht man realpolitisch damit um? Mit dieser einen Haltung, der ich viel abgewinnen kann, dass natürlich diese Unterscheidung zwischen Flucht und Migration nicht so eine klare ist, wie wir tun, aber umgekehrt natürlich rechtliche Rahmenbedingungen haben, die wir auch irgendwo hochhalten wollen, gerade damit es noch irgendwie so etwas gibt, was an einen globalen Flüchtlingsschutz erinnert.
Ja, das ist so eine Paradoxie. Ne? Oder man muss arbeiten mit dem, was man hat. Also, ich meine, ich bin ja kein Politikberater, insofern kann ich die Frage nicht beantworten. Bin ich auch ganz froh manchmal drum.
Aber auch im persönlichen Umgang, weißt du, finde ich, ist es schwierig, oder?
Ja, also ich meine, es ist halt, man muss halt mit dem arbeiten, was man hat, oder? Und das ist immer irgendwie, brüchig, schwierig und falsch auf eine Art so. Und trotzdem ist es wichtig, dass dann irgendwie zu claimen und mit den Sachen zu arbeiten. Klar, man kann jetzt kein neues keine neue Flüchtlingskonvention verhandeln. Das ist nicht möglich. Das war möglich wegen der Shoah. Das war auch möglich wegen dem Kalten Krieg, der sich schon abzeichnete in den 50er Jahren. Das war eine Konstellation, in der das möglich wurde, die Flüchtlingskonvention zu schreiben. Und sie ist natürlich ganz stark geprägt vom Faschismus und von so einer Idee und natürlich von den Juden und Jüdinnen als Flüchtlingen. Ne? Also ich glaube, das ist so die Figur, die dahinter steht, an die damals gedacht wurde. Jetzt deckt es natürlich nur einen ganz kleinen Teil der Fluchtbewegung ab. Viele Leute fliehen aus sogenannten ökonomischen Gründen. Also die fliehen, weil sie wo nichts haben, klar. Aber ich meine, die Leute, die fliehen nicht weit, die schaffen es maximal in die nächste Stadt, ne? Entscheidend ist ja so eine Perspektivlosigkeit. Also, dass viele Länder einfach keinerlei Perspektive drauf mehr haben, sich weiter zu entwickeln. Also, der technologische Vorsprung ist so hoch zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden, dass es faktisch unmöglich ist, den aufzuholen. Also, China hat es ja noch geschafft. Und die Debatten, warum China das geschafft hat, die sind ja in vollem Gang. Und noch niemand hat es ganz verstanden, warum eigentlich. Und davor diese paar Tigerstaaten und Südkorea, ja. Ansonsten auch die anderen Schwellenländer, ne, Indien, Brasilien, Südafrika, nicht in dem Ausmaß, in dem China das hinbekommen hätte. Also ich glaube, und für die meisten anderen Staaten ist es utopisch geworden. Also vor allem jetzt mit der Klimakrise im Rücken, es ist unmöglich geworden. Das heißt, die Leute fliehen, weil sie Perspektiven suchen. Weil sie ein gutes Leben wollen und vor allem für ihre Kinder. Die wollen, dass ihre Kinder gute Bildungsmöglichkeiten haben oder sie schicken ihre Kinder selber auf die Flucht, damit die irgendwo eine gute Ausbildung bekommen und dann vielleicht die ganze Familie unterstützen können. So die Situation dann ja vielleicht in diesem Kapitalismus-Fluchtfeld. Und wie das abfangen oder wie damit umgehen, dafür habe ich natürlich überhaupt gar kein Rezept. Ich wüsste auch nicht, was ich irgendjemandem raten könnte. Ich glaube, meine Frage an die Politik, wenn ich Politikberater wäre und ich dürfte mal so eine Frage stellen, ich würde fragen, kann man nicht mal versuchen, ehrlicher zu kommunizieren? Also ist es tatsächlich ein Todesurteil für eine Partei, sich hinzustellen und zu sagen, hey, das mit der Klimakrise kriegen wir gerade in den gegenwärtigen politischen Strukturen nicht hin. Wir geben unser Bestes. Aber hier sind die Probleme. In 10, 20 Jahren wird es richtig, richtig hart aussehen. Wir werden mit Mangel und mit schrumpfenden Wirtschaften hier im globalen Norden und so weiter zu tun haben. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie wir mit den Verlusten umgehen und wie wir das gemeinsam organisiert bekommen. Also so eine Form von ehrlicher Kommunikation, die ja sich niemand traut. Niemand traut sich ja, sich so hinzustellen. Aber die Rechten und die Rechtsextremen, die schon, die nutzen ja diese Ängste. Und darum funktioniert ja auch die Flüchtlingspolitik von denen so gut. Weil, was machen die? Die greifen diese Ängste auf, kill the messenger. Was zeigen die Flüchtlinge? Ja, die zeigen, der Staat kann zusammenbrechen, die Ökonomie geht vor die Hunde, die Umwelt wird zerstört. Die zeigen ja all diese Abgründe auf. Und das wird ja relativ ehrlich adressiert von den Rechtsextremen, die dann sagen, ja genau, das zeigen die Abgründe auf, wir müssen halt nur eine Mauer bauen, ne, und uns so lange schützen, wie wir können. Aber ich frage mich halt, wäre es nicht auch möglich, da politisch ehrlicher zu kommunizieren und dann zu sagen, da ist das Problem. Wir haben keine Lösung. Wir müssen das gemeinsam schaffen. Also da frage ich mich manchmal, ob nicht da ja auch vielleicht schon zu viel verloren ist, gerade im Kontext von Flucht und Migration. 2015, 16 gab es ja zum Beispiel mal diesen Moment, den gab es auch schon in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre, als die großen solidarischen Fluchtproteste durch Europa gezogen sind, weil da ja ähnliche Verschärfung des Flüchtlingsrechts durchging. Und ich glaube, beide Male wurde das halt verpasst, das parteipolitisch aufzugreifen und sich da klar zu positionieren und dann zu sagen, okay, wir schaffen das gemeinsam, wir gehen da weiter und wir sprechen die Probleme ehrlich an, die wir haben. Ne? Hier, wir stehen vor einem Scherbenhaufen, was das Bildungssystem angeht. Und um das zu reparieren, das wird richtig teuer. Und da muss man richtig was verändern gesellschaftlich. Weil das ist noch nicht mal mit Geld zu lösen. Weil wir haben zu wenig Lehrkräfte. Niemand will das mehr machen, diesen Job, in vielen Regionen. Ja? Und dann müsste man sich ja gemeinsam überlegen, wie da weiter vorgehen. Aber da habe ich auch keine Antworten. Also außer so einem etwas naiven Glauben daran, dass es möglich wäre, die Menschen als demokratische, gestaltende Bürgerinnen anzusprechen, die Probleme eh kennen, die sie gar nicht verdrängen wollen, sondern die mal froh wären, wenn ihnen mal jemand sagt, stimmt, ja, da ist echt ein Problem. Wie kriegen wir das jetzt gemeinsam gelöst? Vielleicht sowas. Aber das wäre eine ganz andere demokratische Kultur. Eine, die nicht mehr so eine Service-Dienstleistungskultur ist, sondern eine, die viel partizipativer funktioniert. Und ich meine, also da habe ich ja dann auch immer Hoffnung, muss ich sagen, oder da habe ich viel Hoffnung geschöpft, als ich mir diese ganzen Fluchtbewegungen in der Geschichte auch angeschaut habe. Weil es ist ja da erstaunlich zu sehen, wie die Leute wirklich, also die werden in Lager, wie sie in Lager gesperrt wurden, wie sie halb zu Tode gehungert wurden, aber wie sie nie aufgeben zu kämpfen. Also wie sie nie aufgeben, sich zu organisieren und gemeinsam darauf hinzuarbeiten, dass die Zukunft besser wird. Und das hat mich schon sehr, sehr fasziniert. Also und da denke ich halt, da ist das Potenzial von Demokratisierung noch längst nicht ausgeschöpft. Also ich glaube, da wäre noch viel zu holen. Und das sind ja inspirierende Geschichten, die wir aus den Fluchtbewegungen kennen. Also ich meine, die Leute haben sich in den Vernichtungslagern der Nazis organisiert. Ja, und haben Fluchtbewegungen von dort aus, sind geflohen aus diesen Lagern. Und warum haben sie das gemacht? Um ihr Leben zu retten, bestimmt, ja. Aber vor allem auch, um der Welt zu erzählen, was dort passiert. Ja, also da, um rauszugehen, um was zu bewirken, um eine andere Form von Vergesellschaftung möglich zu machen. Also mit so einem Glauben. Und das selbst an diesen Orten des abgrundtiefen Schreckens. Und ich glaube, das finde ich durchaus auch inspirierend. Also auch zu sehen und genauso auch im kleineren Kontext, wenn diese Selbstorganisation, politische Selbstorganisation der Flüchtenden, das ist ja wirklich faszinierend, was da auf die Beine gestellt wurde. Auch gemeinsam mit den solidarischen Bewegungen. Wenn wir uns das anschauen, das sind ja Netzwerke, die reichen von Nigeria, von Westafrika, durch die Sahara, durch das Mittelmeer mit den Alarmphones. Erreichen die dann bis zu den Seenotrettungsschiffen und von dort in die Städte, die solche Willkommensstrukturen aufgebaut haben. Und da hat ja die Zivilgesellschaft wirklich mit wenigen Mitteln und diese Fluchtbewegung mit wirklich wenigen Mitteln großartige Netzwerke, transnationale Netzwerke hergestellt, wo genau ja vielleicht sowas im Keim schon gelebt wird, was wir bräuchten, um den großen Krisen gerecht zu werden, politisch gerecht zu werden. Nämlich eine Form von transnationaler Demokratie, die über die Grenzen hinaus funktioniert und dies schafft, Menschen gemeinsam handlungsfähig zu machen, obwohl sie massive Differenzen gibt, ja, im Einkommen, im Status, was Race angeht, was Gender angeht, was Klasse angeht, Kultur, Nationalität und so weiter. Also ich glaube, da ist es ja auch inspirierend.
Ich finde ja überhaupt spannend, dass wir diesen Diskurs haben, dass Flüchtlinge die vulnerabelsten einerseits sind, aber auch die am stärksten abhängig, auch perspektivisch abhängig sein werden vom Nationalstaat, obwohl ja jeder einzelne Geflüchtete, eben weil wir keine legalen Fluchtwege haben, weil wir keine sicheren Fluchtwege haben, weil all diese Dinge zutreffen, die schon im Herkunftsland beginnen, aber natürlich sich entlang der Reise im Transitland und auf dem Weg fortsetzen, ja eine Form der Resilienz benötigen, eine Form der Stärke benötigen, der Selbstorganisation, ja, mitunter jetzt nicht nur positive Auswüchse, die daraus entstehen, absolut, ja, aber dann genau diese Menschen zu charakterisieren als besonders schwach, als besonders abhängig, als besonders belastend für den Sozialstaat und nicht als willensstark, als selbstorganisiert, auch als resilient und sozusagen diesen Widrigkeiten trotzend zu sehen, das ist auch etwas, was ich total verbannt finde, muss ich sagen. Also eine unglaubliche Widersprüchlichkeit eigentlich, weil jeder Einzelne weiß, was eigentlich Flucht gerade heutzutage bedeutet mit dieser Irregularität, die ihr zugeschrieben wird. Und dann aber im Aufnahmeland dieser Diskurs sich fortsetzt, und das würde ich dir zustimmen, nämlich von beiden Seiten, weil der Diskurs von linker Seite beziehungsweise humanitärer Seite ist auch manchmal problematisch, die reinsten Opfer. Das sind doch eigentlich keine Opfer, wenn wir uns genau betrachten, was das auch bedeutet an Selbstwirksamkeit, ja, an Agency an den Tag zu legen. Da wird auch vieles, glaube ich, verhindert und nicht gesehen. Und dann haben wir noch den einen Diskurs mit Bedrohung. Du hast es schon gesagt, Belastung, Bedrohung, wie auch immer. Ja, fand ich ja letztens ganz interessant. Ich habe einen Vortrag in einer kleinen niederösterreichischen Gemeinde gehalten und da hat einer der Publikumsgäste gemeint, er findet es ja interessant, dass einer seiner Schützlinge, ist auch so ein problematisches Wort, das die Leute in der Flüchtlingshilfe am Land verwenden, aber gut, ich zitiere das, dass der als junger Afghaner nach Österreich gekommen ist und eigentlich, hat er gesagt, wesentlich weniger Unterstützung vom Land Österreich erhalten hat als mein eigener Sohn, ja, weil der ist ja da auch durchs Bildungssystem gegangen, begonnen beim Kindergarten und so weiter. Das kostet ja auch alles was, wenn wir es so betrachten. Und eigentlich jetzt unterm Strich wesentlich mehr und schneller beitragender zum System wurde, Steuerzahlende, wenn man es rein durch diese ökonomische Brille betrachtet, als jetzt dein eigener Sohn. Ja, das fand ich interessant, weil natürlich wir nie diese Parallelität herstellen, dass einfach unser gesellschaftliches Miteinander und unser nationalstaatliches Gefüge darauf aufgebaut ist, dass wir natürlich zuerst einmal, man verzeih mir jetzt bitte diese ökonomisierende Sprache, in jedes einzelne Kind investieren, ja, in den Bildungsweg investieren, in die Erziehung, in die Entwicklung und so weiter und dieses Kind dann irgendwann später auch zur Solidargemeinschaft und zum Sozialstaat beiträgt, aber dazu muss man dieses Kind ermächtigen und dann kommt ein Kind vielleicht erst ein bisschen später in der Jugend zum Beispiel her als Geflüchtet. Dann sind eigentlich die Investitionen, hat er richtigerweise gesagt, viel weniger, aber die Rendite, die ein Staat wie Österreich daraus zieht, eigentlich viel höher. Ja. Ich will jetzt gar nicht so sehr nur auf diese ökonomische Ebene, aber ich fand schon spannend, wie wir immer wieder, und das waren jetzt nur ein paar Beispiele, schon noch schauen müssen, diese Diskurse so ein bisschen umzudrehen oder zu wenden und zu schauen, ja, trifft das denn so? Ja, also wie du sagst, diese Kluft geht ja immer stärker auf zwischen den wissenschaftlichen Fakten auf der einen Seite, der Realität da draußen und der Erzählung über Flucht und Geflüchtete, die mitunter gar nichts mehr mit dieser Realität zu tun hat.
Ja, und ich glaube, was halt fehlt, also ich glaube, es ist halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, es ist illusorisch zu denken, wir könnten aus der Wissenschaft kommen, die Fakten darlegen und dann würde es ein habermasianischen idealen Diskurs geben und so. Das ist
das hätten wir ja schon probiert, so wäre es nicht, ja.
Ja, also vor allem du, ja. Also mit wirklich viel Geduld und großer Aufopferung. Also das funktioniert nicht. Also um das Spektrum noch mal klar zu machen: Mittlerweile scheint es ja so zu sein, dass oder es scheint es schon links zu sein, für Menschenrechte einzustehen. Oder Leute fangen an, Linksliberale fangen an, eben wie du jetzt diese ökonomischen Vorteile von Fluchtbewegungen aufzuzeigen oder dass sich Sachen rechnen oder sowas, ja. Also, aber ganz ehrlich, das sind ja wirklich verzweifelte Abwehrkämpfe, um irgendwie noch irgendwelche, den Rechtsextremen noch irgendwie ein paar Leute abzujagen, die vielleicht sagen, ah ja, na halt, wenn es sich rechnet, dann wollen wir die doch da haben. Oder, ja gut, wegen der Menschenrechte nehmen wir sie doch. Aber ganz ehrlich, ich meine, das ist ja eigentlich, also was die Menschenrechte angeht, das ist halt der Boden, auf dem überhaupt nur eine demokratische Gesellschaft möglich ist, ja. Also Leute, die das nicht akzeptieren oder die daran nagen, ja, die sind außerhalb des demokratischen Spektrums. Das sind Leute, die müssen wir fernhalten und weghalten von den Institutionen. Und da muss ganz klare, müssen ganz klare Grenzen gezogen werden. Da müssen die Mauern gebaut werden, nämlich Brandmauern, ja, gegen diese faschistoiden, rassistischen Politiken. Die ökonomisierte Betrachtung wird uns auch nicht weiterhelfen. Ich glaube, was es braucht oder was fehlt, sind tatsächlich starke linke Stimmen, die das wieder auswiegen können, also die das wieder in ein Gleichgewicht bringen können, diesen Diskurs, damit es nicht als eine linke Position erscheint, Menschenrechte zu verteidigen. Das ist keine linke Position. Das ist eine liberale, das ist eine mittige Position der Gesellschaft, aber keine linke. Und ich glaube, da fehlt's. Also da fehlt's. Es fehlt an Leuten, die den Mut haben, und Parteien auch, parteipolitisch auch oder medial auch, die den Mut haben, sich dahin zu stellen und klare linke Politiken, was Flucht geht, angeht, einzuformen.
Aber darf ich da einhaken, weil die Frage, die ich mir stelle, ist, wo kommt da der Populismus ins Spiel? Ja? Deshalb, weil ja die Rechten und vor allem die Rechtspopulisten, würde ich sagen, einen großen Vorteil haben, dass die sich nicht mit realpolitischen Restriktionen, die du jetzt auch schon aufgezeigt hast, auseinandersetzen müssen und das nicht tun. Ja? Also die präsentieren eine einfache, ich möchte sagen, eine unterkomplexe Lösung, Festung Österreich, Festung Europa, wo die selber wissen, das funktioniert nicht, beziehungsweise wenn wir es machen würden, würden wir diesen Nationalstaat zugrunde richten, ist egal. Ja? Wir präsentieren das, wir plakatieren das, Land ein, Land aus. Und offenbar verfängt es ja trotzdem irgendwie. Ja? Und die realpolitischen Widrigkeiten oder Umstände sind natürlich, dass das erstens mal nicht machbar ist, dass wir auch völkerrechtliche, internationale Verpflichtungen eingegangen sind, dass wir gewisse ökonomische Interdependenzen haben in einer globalisierten Welt, dass wir aber auch wissen, wenn wir zum Beispiel in der Bildungspolitik bei Schulen ansetzen müssen, wäre genau gar nichts gelöst, wenn wir jetzt diese paar Flüchtlingskinder da subtrahieren aus dieser Masse, sondern im Gegenteil, die Probleme wirken weiter fort und wir wissen auch, Reformen im Bildungssystem dauern lange, bis sie Wirkung entfalten. Ja, das ist den allermeisten handelnden PolitikerInnen, glaube ich, sogar bewusst. Ich will ja nicht sagen, dass die dumm sind oder naiv oder sich das irgendwie falsch vorstellen. Ja, aber mit dem, das wäre die Ehrlichkeit, die du eingefordert hast. Ich aber gleichzeitig merke, die am unehrlichsten im Diskurs sind, fahren ja die mitunter höchsten Wahlerfolge ein. Ist dann, jetzt provokant gefragt, ich weiß es nicht, ob das die Antwort ist, ja, aber ist dann eine Form der Reaktion oder soll eine Form der Reaktion sein, von linker Seite gerade auch im Bereich Asyl, Migration, Flucht populistischer zu agieren? Kann das eine Option sein? Weil sonst haben wir immer dieses Ungleichgewicht zwischen einer ehrlichen Debatte, die zeigt, was geht und was nicht geht, wie schwierig es ist, wie langwierig es ist und so weiter. Und auf der anderen Seite ein Trump, der sagt, ich baue euch die Mauer, ist nicht passiert, aber egal, ich baue euch die Mauer und das Problem verschwindet.
Aber was meinst du mit linken Populismus da? Weil also der meiste linke Populismus, der real existierende linke Populismus, schauen wir uns Mélenchon an oder Sarah Wagenknecht in Deutschland, der ist ja dann eher so konservativ.
Ist Wagenknecht noch linker Populismus?
Ja, ist vielleicht eher eine konservative, sozialdemokratisch-konservative Partei oder sowas, vielleicht sowas. Aber ich glaube, da wäre ja die Frage, was wäre dann ein linker Populismus? Ja. Ne? Also, weil meistens wird es ja von linken Parteien dann halt, wird halt Rassismus verwendet, um zu sagen, wir holen dann die weißen Arbeiter ab, die sich irgendwie verraten fühlen und und spielen das dann gegeneinander aus, die Flüchtenden und die weißen Arbeiter. Das wäre so ein klassischer linker Populismus im Feld Flucht. Aber wenn man das nicht machen will, also wenn man es nicht rassistisch lösen will, also wie würde man dann mit dem linken Populismus auftreten? Ich weiß nicht, ist es eine Form von Populismus? Also mein Hintergrund wäre halt so Demokratisierung, ne? Mhm. Also dann wirklich sich hinzustellen und zu sagen, was fordern wir? Ja, radikale Solidarität. Und warum fordern wir das? Ja, aber dann kann man das den Leuten, glaube ich, erklären. Also ich glaube schon, dass es möglich wäre, das politisch zu erklären. Es ist wahrscheinlich Harakiri, das im gegenwärtigen politischen System zu tun. Aber ich glaube trotzdem, dass es möglich wäre, erstmal aufzuzeigen, warum haben wir hier eine Verantwortung für die Leute, die kommen. Ja, ich glaube, das ist das Erste, was aufgezeigt werden muss, und zwar eine direkte. Das kann man über die Klimakrise sehr direkt machen, kann man sagen, ne, weil wir die ganzen Emissionen ausgestoßen haben. So, aber das sind ja Sachen, die sich ja jetzt erst anfangen zu akkumulieren, da die Probleme. Aber auch sonst, man kann in die Geschichte schauen. Ne? Man kann schauen, wie ist denn diese extrem ungleiche Ordnung der Welt zustande gekommen? Ja, und da schauen wir nicht gerne hin, weil wir denken immer, ja, wir sind so ein Nationalstaat, wir haben das hier autonom und alles selbst erwirtschaftet. Aber natürlich ist das alles in einem globalen System entstanden und dieses System war Kolonialismus, Imperialismus, war eine Form von globalem Kapitalismus, die manche Teile der Welt extrem reich gemacht hat und andere extrem arm gemacht hat. Und zwar aktiv arm gemacht. Ja? Also die wurden deindustrialisiert dadurch und werden auch bis heute deindustrialisiert. Also da müsste eine linke Partei an oder eine linke Position ansetzen. Die müsste sich überhaupt mal trauen, wieder eine internationalistische, transnationale Perspektive einzunehmen und die wirklich ehrlich und offen zu vertreten. Und ich glaube, in der globalisierten Welt ist das nicht so schwer, weil ich glaube, wir alle können das mit persönlichen Erfahrungen verbinden, weil wir alle kennen Leute von überall her, wir sind medial verbunden mit Leuten von aus der ganzen Welt. Also ich glaube, unsere Erfahrung ist ja eine transnationale, schon längst, oder von ganz vielen Menschen. Und ich glaube, daran könnte man ja ansetzen oder daran anknüpfen. Also das wäre vielleicht die eine Sache, was früher internationale Solidarität hieß. Ne? Also das müsste man irgendwie neu erfinden. Oder also
man singt, muss man auch umsetzen.
Ja, im letzten Buch habe ich das, zärtliche Streitbarkeit habe ich das genannt. Ja, also ich glaube, das ist ein Versuch, das zu reframen und mal eine andere Sprache zu verwenden, nämlich die der queerfeministischen Bewegung und so eine Form von radikaler Demokratie. Also so von Demokratisierung und dann zu sagen, da müssen wir hin. Da ist so eine Haltung. Also aus der müssen wir kommen. Wir müssen zärtlich sein mit all den Verwundeten und wissen, und dazu gehört auch mit uns selbst. Ja, es geht auch darum, selbst anzuerkennen, die eigenen Schwächen. Und ich glaube, da liegt ja das größte Problem. Wenn wir nicht in der Lage sind, unsere eigenen Schwächen anzuerkennen, also hier auch zum Beispiel in Österreich, wenn wir nicht in der Lage sind, ehrlich darüber zu sprechen, dass wir auf große Verluste zusteuern, dass viele unserer grundlegenden Infrastrukturen grundsätzliche Probleme haben und Veränderungen im wirklich großen Maßstab anstehen, was uns alle Unsicherheiten bereitet und Angst macht und so. Wenn wir nicht in der Lage sind, das, also unsere eigene Verletzlichkeit auch anzuerkennen, wie sollen wir dann jemanden, der kommt und verletzlich ist, wie sollen wir dann das in anderen Personen sehen, wie sollen wir dann angemessen darauf reagieren? Und ich glaube, da müsste halt ein radikaler, antirassistischer Diskurs her, einer, der auf Solidarität setzt, der auf Zärtlichkeit setzt und der sich da nicht wegduckt. Und der nicht halt diese ganze, ich meine, was haben die letzten Jahre, ist halt dramatisch irgendwie zu sehen. Ich glaube, sowas wäre gut möglich gewesen 2015, 16, wenn man das am Beispiel macht in Deutschland, da war dieser Machtkampf in der Linkspartei, ne, und Sarah Wagenknecht hat ihn gewonnen. Aber Katja Kipping zum Beispiel, tolle Politikerin, hat ein grandioses Buch geschrieben über genau das, warum wir verantwortlich sind für diese Fluchtbewegung, hat es historisch aufgegriffen, hat es aufgezeigt, wie die ökonomischen Zusammenhänge sind, wie die politischen Zusammenhänge sind und hat dann dafür plädiert zu sagen, radikale Solidarität. Die Linkspartei könnte in Deutschland die Partei sein, die jetzt diese große Welle der Solidarität weiter trägt, die dazu steht und das institutionalisiert. So. Aber dann hat sie gewonnen, hat sie verloren den internen Machtkampf mit Sarah Wagenknecht, die gesagt hat, wir wollen lieber rassistisch agieren gegenüber den Geflüchteten und uns lieber an die irgendwie weißen, abgehängten Arbeiter und die Ostdeutschen.
Und die Trennlinien dadurch verschärfen zwischen den Gruppen. Ne? Also auch die Möglichkeit, das Gemeinsame zu betonen. Das
also ich würde sagen, ich weiß nicht, ob das Populismus ist. Ich glaube, es ist kein Populismus. Es ist vielleicht genau das Gegenteil. Es ist eine ehrliche Bestandsaufnahme. Und dann ist es ein Mut, sich hinzustellen, antirassistische, queerfeministische, ökologische Politik zu machen und daran zu glauben und dann nicht umzufallen. Nicht umzufallen, nur weil jetzt halt in den letzten Zeit Corona halt der Wind sich so gedreht hat. Ich meine, wir hatten so 2020 hatten wir diesen Höhepunkt dieser ganzen großen Protestbewegung der 10er Jahre. Ne? Eine Krise nach der anderen und daraufhin diese großen Bewegungen, feministische Bewegungen, Ni Una Menos, MeToo, Fridays for Future, ökologische, Black Lives Matter, die antirassistischen und so. Und das gipfelte alles so vor Corona ungefähr, 1920. Und dann, seitdem befinden wir uns in einer Gegenbewegung. Und all das, was damals erkämpft wurde, wird jetzt als Vogue abgetan. Ja. Und ich glaube, da gehört halt dann auch eine gewisse Standhaftigkeit dazu, nicht auf so einen Zug aufzuspringen, solche Begriffe gar nicht zu verwenden, wie Vogue zum Beispiel, sondern einfach weiterzumachen, sich hinzustellen, ganz klar zu sagen, nee, wir wollen Solidarität, wir stehen gegen Gewalt ein. Wir machen eine antirassistische Politik hier. Und ich glaube ja, dass wenn das, dass das was wäre, was einem vielleicht nicht in Hinsicht auf die nächste Wahl irgendwie Erfolg bringen würde, was aber in der langfristigen Perspektive halt super wichtig wäre. Und das vermisse ich halt. Also das vermisse ich medial, genauso wie parteipolitisch. Ich will nicht sagen, die Leute machen was falsch oder die sind irgendwie schlecht, die das machen. Überhaupt nicht. die Strukturen sind das Problem, ja. Medial, die Medien sind in der Krise, sind unter massivem Druck. Die Politik ist Parteipolitik ist immer in der Krise, immer unter Druck. Man ist sofort weg, wenn man einen Fehler macht, ja. Da warten, hinter einem warten immer die Leute mit den Messern, um sie einem in den Rücken zu stoßen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Ich habe keine Beratungsperspektive. Meine Perspektive ist ja viel größer, ne? Also im Buch, ich schaue mir an die Zwischenkriegszeit. Wie diese Figur des Flüchtlings überhaupt erst gebildet wird damals. Wie sie dann verwendet wird von den faschistischen Bewegungen, um genau diese Angst zu erzeugen. Um genau, wie Hannah Arendt sagt, aufzuzeigen, was mit denen passiert, die aus dem Volkskörper ausscheren. Ne? Und wo, an denen sich dann diese Macht, diese Gewalt, diese faschistische Gewalt wie exemplarisch zeigt. Und ich gehe noch weiter zurück. Ich gucke mir an, bis zur frühen Entwicklung des Kapitalismus im Spätmittelalter und so, wie dort Leute vertrieben wurden, weil sie enteignet wurden und sowas. Also meine Perspektive ist ja viel, viel länger und viel größer. Es ist vielleicht auch gut, gar nicht das so praktisch, sich immer diese praktischen Fragen zu stellen, habe ich mir neulich gedacht. Weil ich denke auch immer, ich würde so gern wirksam sein. Ich würde so gern irgendwie was bewegen gesellschaftlich und was tun und was verändern und so. Ne? Aber es sind halt harte Bretter, ja. Und es sind halt wirklich langfristige Entwicklungen, mit denen wir zu tun haben. Ne? Und da kann man nicht kurz mal auf eine Partei setzen und denken, die wird jetzt die Lösung bringen oder so.
Ich glaube schon, dass das auch eine Wirksamkeit entfaltet. Also ich meine, ich muss mir das selber immer gut zureden, weil ich ja auch gerne, gerne eine gewisse Wirksamkeit hätte. Also hin und wieder hadere ich auch damit, ob das irgendwie verfängt, was wir da alle, und ich meine jetzt gar nicht, und ich will diesen Diskurs auch nicht aufgreifen, aber bis zu einem gewissen Grad ist natürlich was dran. Wenn wir wissenschaftlich publizieren, dann sprechen wir vor allem zu uns selbst in der eigenen Blase, ja, dann publizieren wir vielleicht populärwissenschaftliche Bücher, die aber auch natürlich innerhalb eines gewissen Spektrums bleiben und da schon die Frage übrig bleibt. Das ist etwas, was ich jetzt gerade sehr stark in der Flucht- und Migrationsforschung als Diskurs wahrnehme, haben wir eigentlich versagt, waren wir diejenigen, die noch mehr tun hätten können. Wir sind eigentlich bis jetzt zu der Antwort gekommen, nein, weil wir tun und machen und versuchen und sind auch tatsächlich, was, glaube ich, von außen vielleicht auch nicht immer so bewusst ist, absolut pragmatisch. Also man würde sagen, das ist die Realo-Fraktion, wenn man es jetzt in politische Kategorien einteilt. Es geht ja niemandem darum, in Schönheit zu sterben. Also gerade im Asylbereich bringst du nichts weiter, wenn das deine Richtschnur ist. Also ich glaube eigentlich, dass man da auch ein bisschen wahrscheinlich Unrecht tut, wenn man sich zu sehr sozusagen klein macht, ja, auch als jemand, der analysiert, was passiert. Ich meine, wir tun es beide und ich glaube schon, dass es eine Wichtigkeit hat und es hat auch dann eine Wertigkeit, weil man nicht vergessen darf, dass es da draußen, unter Anführungszeichen, ja auch Menschen gibt, die dann wiederum an anderen Stellen sitzen, arbeiten, agieren, die aber genau aus solchen Diskursen, wie wir ihn heute versucht haben, auch ein bisschen als Gegenentwurf zu präsentieren, auch wieder Kraft und Mut schöpfen. Und ich glaube, das ist auch eine Form der Wirksamkeit, ohne uns jetzt das selber jetzt größer zu machen, als es ist das, was wir hier tun, die aber schon eine Relevanz hat, gerade in Zeiten, wo sich ja auch der Diskursraum sehr verengt. Lieber Johannes, ich möchte dich abschließen und eine kurze Antwort bitten auf eine Frage, die ich bei dir nicht aussparen kann. Die versuche ich am Ende von vor allem ein bisschen schwereren Themen und Gesprächen immer zu stellen, damit ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer doch auch mit einem Silberstreif am Horizont entlassen kann. Was gibt dir Hoffnung in Zeiten wie diesen?
Also Hoffnung gegen die Hoffnung, sozusagen so eine benjaminsche Hoffnung, die eigentlich unmöglich ist. Also ich glaube, so eine Hoffnung habe ich. Und die habe ich tatsächlich, worauf habe ich die bekommen? Ich habe ja wirklich viel in die Abgründe geschaut. Also ich habe mir wirklich die größten Schrecken angeschaut von Kapitalismus, Imperialismus, Kolonialismus, Faschismus und so. Und was mir wirklich Hoffnung gibt, ist, dass die Leute nie aufgehört haben, egal wie die Umstände waren und egal wie schrecklich sie waren, dass sie nie aufgehört haben, Widerstand zu leisten, dass sie vor allem nie aufgehört haben, solidarisch miteinander zu sein. Also, dass gerade in diesen Situationen, die so hart sind, gerade in diesen Krisensituationen, dass gerade dort die Menschen zusammenhalten und gemeinsam versuchen, da durchzukommen. Und das über große Differenzen hinweg. Und ich glaube, das ist so eine ganz kleinteilige Hoffnung, die ich habe. Dass die Krisen uns nicht handlungsunfähig machen. Also, und vielleicht im Großen, ich glaube, jetzt ist gerade wirklich sehr düster alles. Und es sieht nicht gut aus für die nächsten Jahre. Aber Politik ist auch sehr unberechenbar. Und es kann sein, dass sich in 5 oder 10 Jahren schon wieder eine Handlungsoption ergibt und eine Möglichkeit ergibt, was Größeres und zu gestalten oder eine andere Form von globaler Ordnung einzurichten, wie die, in der wir jetzt leben, die dann dem 21. Jahrhundert angemessen wäre, ne? Und die in der Lage wäre, die Probleme zu bewältigen und eine große Transformationsleistung hinzubekommen. Und irgendwie habe ich die Hoffnung darauf auch noch nicht ganz aufgegeben.
Insofern nicht den Mut verlieren, würde ich sagen, handlungsfähig bleiben. Vielen Dank, lieber Johannes, dass du heute bei mir zu Gast warst und dich auf diese Tiefbohrung eingelassen hast. Ich habe mich sehr gefreut. Ich möchte am Ende noch einmal dein Buch erwähnen, 1000 Aachen, Flucht als politische Handlung, erschienen bei Wagenbach. Vielen Dank, dass du bei mir warst.
Ja, danke für die Einladung und das Gespräch.
Und bei euch bedanke ich mich sehr herzlich fürs Dabeisein und Zuhören und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal in der nächsten Folge von Aufnahmebereit wieder zuschaltet. Vielen Dank, tschüss und baba.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen, der MA7, der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von die Chefredaktion und der Podcast-Werkstatt.
Podcast-Werkstatt.